Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen bei Kirschbier und Tomatensalat, eurem Lieblingskultur-Podcast mit der wunderbar strahlenden Simone Buchholz, die mir hier gegenüber sitzt, und mir. Ich bin Ole Specht. Humble Musiker, Moderator und kranke Seele.
Jetzt kann ich dich gar nicht mehr vorstellen,
Ole. Ja, Entschuldigung.
Hallo Ole, hallo alle da draußen an den Apparaten. Es ist so schön, dass wir uns endlich wiedersehen, Ole.
Ja, finde ich auch. Und danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, denn wir sind zurück aus dem Winterschlaf. Wir haben noch so ein bisschen Schlaf in den Augen, noch so ein bisschen müde. Eigentlich wollten wir so 3-4 Wochen, ich sag mal 5-6 Wochen wollten wir eine kleine Pause machen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich bin krank geworden.
Ja, es kam einfach das Leben dazu.
Immer und immer wieder. Und damit wollte ich heute mal starten, Simone. Ich weiß, wir haben ein tolles Thema für diese Folge. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Aber ich möchte einmal starten mit der Selbstständigkeit und dem Kranksein.
Denn das ist gerade absolut für freischaffende Künstler.
Richtig. Powered vom Apothekendienst. Wir haben so ganz viele Apothekendienstprodukte hier vor uns liegen.
Aber hast du auch schon diese Apothekendienst-Abokarte, die ich habe? So eine Apotheken-Abokarte?
Nein.
Ja, die habe ich dann irgendwann gehabt. Ich kriege jetzt immer Rabatt an der Apotheke, weil ich so eine Premium-Konsumentenkarte habe.
Da leuchten meine Augen jetzt hier, weil ich glaube, ich brauche auch sowas, ja. Genau, ich befinde mich nämlich gerade in meinem ersten Kita-Winter. Das heißt, mein Kind ist gerade das erste Jahr lang in der Kita und wir durchschreiten gerade zusammen den Winter. Und
Hello. Ich
muss sagen, es ist wirklich das Schrecklichste, was ich mein ganzes Leben bisher gemacht habe. Denn ich bin einfach immer krank und ich kriege nichts auf die Reihe. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Wir haben gerade Anfang März. Und ich habe gefühlt noch nichts Produktives gemacht, weil ich die ganze Zeit nur krank war. Und es macht mich gerade völlig fertig mit den Nerven. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, weil du kennst das ja. Du bist auch selbstständige Künstlerin. Du bist, du musst dich darauf verlassen können, dass du funktionierst. Und ich bin gerade so nervös, das ganze Jahr schon. Weil immer, wenn ich eine gute Idee habe oder immer, wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt geht's los.
Ding dong, Kind ist krank.
Entweder ist das Kind krank oder ich bin krank. Und ich habe das Gefühl, alles ist krank.
Ja, es ist tatsächlich, in der Rückschau weiß ich nicht, wie ich diese ersten 2-3 Kita-Jahre überlebt habe. Also es geht so ein bisschen, bis sie 3 oder 4 sind. Ist es noch lange nicht vorbei, Ole?
Super.
Und es ist wirklich wie in so einem Nebel, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, wie das war, dieses ständige morgens, alles ist gut, du bringst dein Kind in die Kita und dann steht da schon, Achtung, wir haben Scharlach, Hand, Mund, Fuß, Noroviren, ja. Läuse, Pest und Cholera im Haus. Und dann kannst du so ein bisschen drauf warten, dass so nach 3 Tagen kommt dann der Anruf, so um 11.
Genau.
Du, der hat 42,8 Fieber, ja. Er spielt noch, aber eigentlich müsstest du ihn abholen und dann holst du dein Kind ab und hast eine schreckliche Woche, von der du gar nichts mitschneidest, wo man nur mit Fieberzäpfchen und Fiebersaft und Übernachtung im Krankenhaus hantiert, und wenn das Kind dann wieder in der Kita ist, dann brezelst dich, und zwar auch mit Streptokokken, Scharlach, Läusen, Norovirus, Pest und Cholera, und wenn du dann wieder einigermaßen auf Spur bist, gibst du dein Kind morgens in der Kita ab und denkst, jetzt ist alles gut, und dann kommt diese Mutter mit diesem anderen Kind auf den Arm.
Genau.
Und das Kind hat glasige Augen.
Ja. Und so eine kleine Rotzfahne,
und so eine
schon.
Gelbe Rotzglocke, ja. Und die Mutter sagt, nö, also gestern war er noch krank, aber heute geht's ihm super, und man denkt, du und blöde Kuh, du hast ihm doch gerade ein Fieberzäpfchen in den Arsch geknallt, oder? Damit er den Tag durchhält, und 3 Tage später ist mein Kind halt auch wieder krank.
Es macht einen so wütend.
Es ist furchtbar.
Und ich weiß nicht, wie Leute das machen. Wie funktioniert denn das? Wie kann man trotzdem produktiv sein? Wie kann man trotzdem die Dinge tun, die man tun muss? Ich habe das Gefühl, bei mir bleibt gerade alles auf der Strecke. Und am Anfang haben die Leute ja noch Verständnis und sind so, alles klar, kein Problem, mach dir keinen Stress, wir schieben das jetzt eine Woche.
Wir schieben das jetzt 3 Jahre.
Ja, aber ich habe das Gefühl, ich schiebe alles immer nur noch so vor mich hin, und
es sind die Mühen der Ebene des Elternseins, Es ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe einfach zwei sehr schlechte Bücher geschrieben in der Zeit und auch sehr wenig Geld verdient. Und irgendwann sind die so 4 oder 5 und dann merkst du, die sind nur noch so einmal im Herbst und einmal im Februar krank. Und du selbst hast offenbar auch in Stahl gebadet in den letzten Jahren. Und dann bist du halt, guckst du halt in den Spiegel und siehst, ich bin 17 Jahre älter geworden in der Zeit und man wird grau und kriegt echt schlimme, die Tränensäcke stapeln sich in der Ecke und so. Aber irgendwie überlebt man's. Und ich frage mich, wie Leute das machen, die so 4, 5 Kinder haben. Frage ich mich echt. Also es geht nicht. Geht eigentlich nicht. Und das ist der eigentliche Skandal, dass dieses Elternsein und ein funktionierendes Leben haben nicht bei uns in unseren Strukturen, in der du funktionieren musst. Das geht halt nicht zusammen. Und das macht mich dann echt wütend, dass ich denke, es geht doch nur darum, dass ich hier die nächste Generation an Hamsterradleuten großziehe, die dann die gleiche Scheiße wieder erleben in 20, 25 Jahren. Das finde ich echt schlimm. Aber das ist natürlich ein anderes Thema und darum soll sich gefälligst die SPD kümmern, aber
ich fand es trotzdem, oder finde, es ist auch ein Thema für unseren Podcast, denn es betrifft zumindest jetzt gerade mein Arbeiten ungemein.
Es betrifft ganz viele.
Mein Nicht-Arbeiten können.
Also wir können gerne nochmal, sollen wir es verabreden, dass wir nochmal Eltern und Kunst machen?
Oh, das finde ich auch schön.
Machen wir.
Ja, sehr gut.
Ja, machen wir aber dann so Richtung Sommer, wenn es uns ein bisschen besser geht wieder. Ja. Oder dir. Also ich bin ja durch. Ich habe jetzt nur so ein, ich bin der kleinste Mensch in der Familie.
Okay.
Wenn meiner krank ist, macht er die Tür zu und zockt. Aber ja, lass so Richtung wirklich Frühling.
Ja.
Dann machen wir das.
Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja? Okay. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen.
Und schon mal warm anziehen.
Ja, wirklich warm anziehen. Ja.
Bonsche in den Mund, Schal rum.
Oh, ja. Heute haben wir aber ein anderes Thema, von dem ich sehr gespannt bin, ob wir gleich die nächsten 30 Minuten komplett aneinander vorbeireden. Denn du hast mir einen Vorschlag geschickt für heute. Und zwar hast du gesagt, Ole, lass uns doch mal über auf Lücke schreiben, auf Lücke erzählen und auf Lücke leben reden. Und ich finde das sehr gut.
Ja, es ist eins meiner großen Lebensthemen.
Ja, lass mal machen.
Was stellst du dir denn darunter vor?
Ich habe sofort verschiedene Ebenen im Kopf. Wenn ich an auf Lücke Musik machen denke, also auf Lücke arbeiten, dann denke ich an meine allerlieblingsart und Weise zu texten und Musik zu machen, nämlich daran, dass ich am Anfang überhaupt nicht weiß, wohin die Reise geht. Also ich habe ein Wort, ich habe ein Thema, ich habe eine Idee, in die verliebe ich mich. Und dann steigere ich mich so doll da rein, dass das nächste Lied unbedingt das Wort Drachenfrucht enthalten muss, zum Beispiel. Und dann gehe ich richtig erstmal in die Recherche und lese mir einen halben Tag alles über die Drachenfrucht durch. Und was ich so beeindruckend über die Drachenfrucht finde. Und dann versuche ich, Ebenen zu finden zur Drachenfrucht. Und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich weiß, okay, in meinem Song soll es darum gehen, dass etwas auf den ersten Blick total exotisch und aufregend aussieht und dass man sich so darauf freut. Und wenn man dann aber wirklich die Drachenfrucht isst, dann merkt man, wie langweilig das eigentlich ist.
Wenn man selber die Drachenfrucht isst.
Ja, und dass die Drachenfrucht eigentlich nur so ein Marketing-Ding ist. So, die hat halt einen guten Namen, aber die hat auch nur einen guten Namen, weil die so langweilig ist, weil die sich sonst so schlecht verkaufen lässt. Die sieht natürlich auch gut aus, klar, aber es ist ein absolutes Marketing-Ding, die Drachenfrucht. So, und dann steige ich mich so doll da rein und wenn ich dann aber wirklich anfange, das Lied zu schreiben, weiß ich überhaupt noch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Und diesen Moment, ne? Also diesen Moment, ich habe ganz viel recherchiert, ich habe ganz viele Ideen im Kopf und dann setze ich mich aber hin und lass einfach so sprudeln und guck, was passiert. Und das ist für mich richtig auf Lücke Musik schreiben.
Ja, das kommt dem technischen Teil dieses Themas total nah, weil also natürlich kann man hantieren mit diesem blöden Spruch Mut zur Lücke. Der hat nämlich, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ja, in dem Moment, wo ich vorangehe, ohne genau zu wissen, wo die Löcher auf diesem Weg sind und die Fallen und dann ist es interessant, ist es aufregend. Nicht nur für dich selbst beim Schreiben oder beim Erzählen, beim Songschreiben, beim Bücherschreiben, beim Texteschreiben, sondern ich bin überzeugt davon, dass auch nur so ein aufregendes Produkt rauskommt am Ende. Wenn du selbst unsicher bist und mutig genug bist, um in diese Unsicherheit reinzuschreiben. Das ist aber was wofür ich eine Weile gebraucht habe, um es überhaupt zu verstehen, dass das eine Qualität von Arbeit ist und nicht ein, also ich dachte früher immer, es sei ein Mangel und ich müsse das verstecken. Ich müsse verstecken, wenn ich irgendwas nicht zu fassen kriege in einem Text und habe dann versucht, mit so Befindlichkeitskram da so drüber hinweg zu täuschen oder lass meine Figuren mal einen Kaffee trinken gehen oder so, um bloß nicht diese Lücke aufscheinen zu lassen, die da in der Erzählung steckt. Und irgendwann habe ich begriffen, und zwar anhand von einer Technik, die aus dem Drehbuchschreiben kommt. Das ist jetzt auch so ein alter Hut, heißt Late In, Early Out. Also die Drehbuchfüchse, so diese britischen und amerikanischen, die gehen immer ganz spät in die Szene rein und tick zu früh wieder raus. Mhm. Das heißt, zwischen den einzelnen Szenen oder Kapiteln entsteht eine Lücke. Ja, also die nehmen ihr Publikum mit rein in eine Szene und da sitzen schon alle oder machen schon, es ist schon alles, man weiß im ersten Moment gar nicht, wo bin ich hier, was machen die hier, und deshalb erhöht es natürlich die Aufmerksamkeit, weil du das begreifen willst. Und wenn die Szene kurz bevor sie zu Ende ist, kurz bevor das Sachkundefernsehen sie beenden würde oder sogar lang davor, gehen die einfach wieder raus aus der Szene, machen einen Schnitt. Und das hat den Effekt, ob du das in einem Roman liest oder in einem Film oder einer Serie siehst, dass du so kurz die Luft anhältst, weil du nicht weißt, was kommt denn da jetzt? Und dann kommt wieder so eine Lücke, weil die nächste Szene fängt wieder ein bisschen zu spät an. Und als ich das irgendwann begriffen hatte, dachte ich, okay, man kann das machen. Man kann das sogar absichtlich machen. Man kann das als Werkzeug benutzen. Und von dem Moment an, in dem ich angefangen habe, das bewusst zu benutzen, habe ich mich viel sicherer gefühlt in meinem Erzählen. B, hatte ich das Gefühl, ich kann so richtig schön Leute manipulieren damit. Ist ja auch geil, wenn du merkst, du hast Leute dann so an den Eiern damit. Und C, habe ich das dann irgendwann auch auf meine Art überhaupt zu denken und zu leben übertragen. Aber da kommen wir vielleicht später dazu.
Findest du es denn schwieriger, Dinge nicht zu schreiben, als sie zu schreiben?
Nee, ich finde grundsätzlich ist überhaupt nicht schwierig, die wichtigen Dinge zu schreiben. Also natürlich erfordert es eine hohe Konzentration, zum Beispiel das Sterben zu beschreiben oder die Liebe zu beschreiben oder überhaupt eine Grenzsituation. Aber ich bin immer dafür, das zu zeigen und deshalb auch zu schreiben. Aber ich bin dagegen, es zu erklären. Und in dem Moment, wo du anfängst, es zu erklären oder wo du versuchst, diese Lücken, die durch heftige Dinge, die du beschreibst, entstehen, wenn du versuchst, die zu füllen, das fällt mir total schwer inzwischen. Beziehungsweise ist mir früher schon schwer gefallen. Ich dachte aber, ich müsse es machen. Ich dachte, ich brauche jetzt jetzt brauche ich doch diese eine Szene, die mal erklärt, wo die jetzt gerade alle sind und warum gleich jemand erschossen wird oder warum gerade jemand sich verliebt hat.
Aber wenn wir jetzt mal so ganz praktisch sprechen.
Im technischen Bereich.
Ja, genau. Ja. Also planst du die Lücke wirklich im Voraus? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel einen Song schreibe und ich möchte eigentlich ausdrücken, du fehlst mir so sehr, dass ich...
Ich dir jetzt, oder was?
Ja, als Beispiel jetzt.
Ja, zum Beispiel. Ja, nur als Beispiel. Natürlich nur als reines Beispiel.
Genau.
Ja.
Du fehlst mir so sehr, dass ich einfach nicht mehr schlafen kann. So, das ist das, was ich eigentlich, was ich sagen möchte in meinem Text. Und dann nehme ich mir aber ganz konkret vor, das nicht so zu schreiben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Sondern du schreibst eigentlich nur, erzählst nur von einem Typen, der nachts durch die Wohnung tigert.
Genau. Genau.
Und überall und ist Leere. Viele, der Kühlschrank ist leer.
Und der hat ganz viele Sachen im Kopf, die er noch zu tun hat. Und
genau, die Straßen draußen sind leer vor den Fenstern. Überall ist Leere. Und man irgendwann genau. und schnallt kommt, man sehr schmerzhaft, dass da wohl ein Mensch fehlt.
Genau. Mhm. Aber ohne es wirklich auszusprechen. Mhm. Weil das kenne ich. Also, dass ich mir vorher so vorstelle, ich möchte das sagen. Wie kann ich das erzählen, ohne das zu sagen.
Das ist auf Lücke erzählen schon echt für Fortgeschrittene. Also das ist nicht genau da, sollte man als ernstzunehmende Erzählerin hin. Dass man das von vornherein auch so denkt. Mhm. Ja? Also auch das Erzählen so denkt.
Aber beim Songschreiben, Entschuldigung, ja. dass ich da direkt reingrätsch, finde ich das relativ einfach, weil das zu sagen ist sofort sehr plump. Und,
Im Schreiben ist es genauso plump.
Ja, Ole. Aber du hast ja
finde ich schon.
Okay.
Es ist vielleicht, was wir schon oft gemacht haben, ja, ist ein Song schreiben, vergleichen mit einem kurzen Text schreiben, also sowas wie eine Kolumne oder eine Short Story und ein Album schreiben, vergleichen mit einem Roman schreiben, ja. Und bei einem kurzen Text, bei so einer, ich schreibe ja immer so Kolumnen im SZ-Magazin, da würde ich es auch ganz genauso machen. Sagen, okay, es geht um. Ich will das erzählen, aber ich suche mir ein Bild dafür, dass, also ich habe jetzt in einem meiner letzten Kolumnen, habe ich versucht, den Überfall Russlands auf die Ukraine anhand einer Freundschaft zwischen einem ukrainischen Autor und mir zu erzählen und wollte eigentlich davon erzählen, wie die Ukraine uns beschützt, ja auch, und wie ich aber die ganze Zeit das Gefühl habe in unserer Freundschaft, ich muss Unbill von ihm fernhalten, weil ich mich so in der Schuld fühle. Und er redet die ganze Zeit von Leichtigkeit in diesem Text. Ne? Also man findet so eine Idee, wie mache ich es jetzt? Mhm. Und so machst du es dann. Wenn ich jetzt einen Roman erzähle oder du ein Album schreiben würdest, also ich versuche es nochmal zu übertragen, dann fange ich das schon an, also nicht, wenn ich die Idee entwickle und die, es fängt aber an, wenn ich die Figuren entwickle. Also ich weiß ganz viel über meine Figuren, notiere mir sehr früh auch Dinge, die ich über die weiß und mache dann aber so einen Pfeil dahin auf die andere Seite und da steht dann das, was meine LeserInnen von der sehen dürfen. Mhm. So, die sollen das, was ich weiß, das sollen die selbst fühlen.
Ja, genau.
Das sollen die fühlen. Das darfst du denen nicht erzählen.
So sagen. Ja.
Genau, das darf ich denen nicht erklären. Mhm. So, ich darf es ihnen erzählen, aber ich darf es nicht erklären. Und wenn ich es nur erzähle und ich erkläre, gebe ich ihnen die Chance, es zu fühlen. Und dann wird's berührend. Und wenn ich so Figuren habe und Setting und Story, dann fange ich an, so eine Struktur zu machen in mehreren Akten, so eine Szenenstruktur, wie so ein Storyboard oder sowas. Und da mache ich es dann genauso. Okay, was zeige ich? Und was passiert zwischendrin? Was zeige ich nicht? Und wenn ich dann konkret schreibe, dann mache ich es auch manchmal andersrum. Dann schreibe ich zwar mich an diesen Szenen entlang, und da ist aber dann ja immer ganz viel Platz noch für, was noch passieren kann. Auch Dinge, da passieren dann Sachen, die mich überraschen und so. Und da merke ich dann, wenn ich einen zweiten Durchgang mache, wenn ich die erste Fassung fertig habe, dass ich manchmal doch für mein Gefühl noch zu viel erzählt habe. Und dann schneide ich dann einfach weg. Also dann nehme ich einfach Absätze raus, Halbsätze raus, einzelne Wörter raus, einzelne, wo ich dann doch versucht habe, mal die Atmosphäre zu erzählen oder so. Das ich halbiere das dann einfach.
Um wieder Platz für die Lücke zu schaffen.
Um wieder Platz für die Lücke zu schaffen. Also da gehe ich dann wie mit so einer Schere nochmal ran und schneide so überstehendes Fleisch weg, glaube ich.
Ja, verstehe ich.
Und ich glaube tatsächlich, dass das der Trick hört sich jetzt so blöd an, weil sich so banal anhört, aber es ist wirklich, es geht darum, erzähl nur so viel, dass es für dich beim Schreiben aufregend bleibt und für dein Publikum beim Lesen oder Hören einen Raum gibt, in dem die was fühlen können. Mhm. Also ich meine, die schönsten Liebeserklärungen sind ohne Worte. die passieren, wenn zwei Menschen sich anschauen.
Guck mal, du hörst, ich denke gerade total viel darüber nach. Auch weil ich gerade die ganze Zeit darüber nachdenke. Ich habe ja am Anfang gefragt, ob das schwieriger für dich ist, Sachen zu schreiben, als sie nicht zu schreiben. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen banal, die Frage, aber ich habe dir die gestellt, weil ich das schwieriger finde, ganz konkrete Sachen zu schreiben. Weil
je konkreter
du schreibst,
desto näher bist du am Klischee und desto platter ist es.
Genau, ja, ja.
Also das würde ich auch bei der Musik ist das, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da eigentlich so bei dem, was du jetzt gesagt hast, was ich gesagt habe, dass wir da ganz, ganz, ganz ähnlich arbeiten und eine ähnliche Herangehensweise ans Erzählen haben.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so.
Und
ich merke es immer direkt. Also wenn ich wirklich mal falsch
genau, abbiege, das wollte ich jetzt fragen. Merkst du es sofort oder brauchst du eine Weile, bis du das merkst?
Nee, nicht sofort, weil manchmal ist man auch so im Gefühl drin und denkt dann so, nee, das muss man jetzt genau so sagen. Mhm. Und dann mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen weniger Gefühl merkt man dann, nee, das ist doch zu platt einfach oder das ist doch zu auserzählt schon.
Ja,
zu
also
klischeebeladen.
Genau, man muss halt, ich finde gerade, wenn du, also du erzählst, also ich glaube, wir erzählen beide zwar immer so ein bisschen gesellschaftlich unterfüttert, aber schon von Gefühlen oder von Menschen. So, und da ist die Versuchung oder die, also es geht so schnell, dass du da Kitsch produzierst. Und Kitsch produzierst du halt nicht, wenn zu viel Gefühl ist, sondern Kitsch produzierst du, wenn du was immer wiederholst, ne? Wenn du so Stereotype reproduzierst, Gefühlsstereotype oder Menschenstereotypen oder so. Und deshalb ist die Gefahr da so groß, wenn man es erzählt.
Ja.
Und lieber ein anderes Wort suchen. Es ist wie wenn, keine Ahnung, was ganz Banales, ich bin super schlecht, nein, nicht super schlecht, aber für eine Schriftstellerin ziemlich schlecht.
Ein bisschen schlecht
in Rechtschreibung. Mhm. So, und manchmal bin ich zu faul, um dann nachzuschauen, wie ein Wort geschrieben wird.
Und dann suchst du dir einfach ein anderes.
Dann denke ich mir einfach ein anderes
aus. Das hast du schon mal erzählt und das finde ich auch genial.
Und das gehört aber, glaube ich, aber es ist genau die Art von Arbeit.
Ich komme übrigens jetzt gerade aus dem Studio. Ich habe gerade geschrieben heute Vormittag. Und ich war heute Vormittag an so einem Punkt. Ich saß zusammen mit meiner Gitarristin.
Okay, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Das musst du kurz erklären. Ihr seid zu zweit im Studio
getextet
und schreibt.
Wir saßen an einem neuen Song. Und nach so 2 Stunden waren wir in so einem Punkt, wo wir irgendwie nicht mehr weiterkamen. Wo uns irgendwie Inspiration gefehlt hat oder wo wir einfach den richtigen Weg noch nicht gesehen haben. Und dann haben wir uns einer Technik bedient, die wir gerade häufiger mal machen. Und zwar waren wir auf einer Seite, die einfach Wortkombinationen produziert. So, da kannst du eingeben, bitte schlag mir 2 unterschiedliche Wörter vor.
Wir reden jetzt doch über KI oder was?
Es ist nicht wirklich KI, es ist einfach nur, bitte gib mir zufällige 2 Wörter. Und ich und Sophia, wir finden das immer sehr inspirierend. Einfach, weil dann komische Sachen auf einen zukommen.
Hey, du kriegst so ein random
rein. Einfach random und dadurch öffnen sich dann manchmal wieder neue Türen. Und
das habt ihr benutzt heute?
Das haben wir heute benutzt und es hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben dann nichts davon genommen, aber man hat gemerkt, dass dann wieder was im Kopf passiert ist, weil du so irritiert wurdest, weißt du?
Weil ja alle immer drüber reden, Ole, gerade, ne? Ich glaube, wir können es nicht ganz ausklammern.
Warte mal, aber bevor wir darüber sprechen, zum Beispiel...
Weil das ist geil, wie ihr das macht.
Ja, zum Beispiel eine Sache, die ich total mitnehme. Es kam zum Beispiel der Fettbuckel.
Oh, was ist das denn?
Ja, keine Ahnung. Es ist ja einfach ein Fettbuckel. Und wir fanden das so lustig und haben dann so lange...
Ich streck mich sofort, wie du siehst.
Wir haben so lange über den Fettbuckel gesprochen und das ist einfach so ein gutes, ein fantastisches Wort.
Das ist euer Gehirn freigeblasen.
Ja, genau. Mhm. Dass du sagen kannst, du, ich kann heute leider nicht beim Umzug helfen, ich habe so einen Fettbuckel. Irgendwie, der ist da hinten,
Sorry, mein Fettbuckel liegt krank in der Ecke und ist auch ein bisschen traurig, glaube ich. Ich muss mich mehr um den kümmern.
Ja. Du, ich kann das leider nicht essen. Ja. Da ist, glaube ich, Glutamat drin. Da kriege ich sofort so einen Fettbuckel.
Wie heißt eure Katze?
Ja.
Fettbuckel.
Genau. Die macht da so einen Fettbuckel. Und irgendwie haben wir dann total...
Gott, das ist ekelhaft.
Einfach genau das, was wir beide gerade machen. Ne? Genau das, was wir beide machen.
Nur. Aber ist das ein Tool, das absolut eklige Wörter ausspuckt?
Nee. Einfach komplett unterschiedlich. Hat auch mal ein Wort, hat es auch in einen Song geschafft, den wir neulich erst veröffentlicht haben, und zwar Straßenprophet. Also
das
es war einfach
ein tolles Wort.
Total. Und ja. Wir saßen dann, haben uns durchgeklickt und dann kam auf einmal Straßenprophet. Ne? Und wir beide waren so, wow,
also
ja,
das, Straßenprophet. Okay, das Programm ist ja macht Komposita quasi.
Einfach, genau.
Ja,
genau.
Geil.
Und
Komposita sind eh geil.
Genau. Ja. Und das hat halt so ja oft verschiedene Funktionen. Heute war es so, Kopf einmal durchwirbeln, einmal Quatsch reden, um wieder...
Eine Lücke schaffen in eurem Brain, also das Hirn leer fegen.
Genau.
Das gehört nämlich schon auch dazu. Also das gehört auch zur Technik. Also das ist eine andere Ebene von auf Lücke schreiben, dass du die Voraussetzung überhaupt zum Erzählen schaffst, indem du erstmal ein Loch in deinen Kopf möglichst schnell bläst.
Genau.
Um das und die guten Sachen drin lässt.
Ja.
Und die schlechten Sachen waren so rausgekehrt, fallen so durch.
Und manchmal kommen halt so Sachen wie so ein Straßenprophet. Und dann saßen wir da und sagen so, wow. Und dann haben wir wirklich eigentlich diesen Song um dieses Bild gebaut. Straßenpropheten. Wer ist denn, was sind denn Straßenpropheten? So, was erzählen die? Wovon predigen die? Wieso sind die da? Und
Straßenmusiker sind totale Straßenpropheten, finde ich.
In unserem Kopf waren das einfach, waren das so Urgesteine. Aus deinem Viertel, Urgestein, die das schon immer sind und die einfach so, die wichtig sind in jedem Viertel, weil sie so.
Ach, die Bürgermeister, so die Viertelbürgermeister.
Ja, genau.
Die dann so Sachen machen.
Und die eben verschwinden, wenn das Viertel richtig gentrifiziert wird.
Ja,
die sind dann nicht mehr da.
Nicht mehr leisten können.
Genau. Und das war so quasi dann unsere.
Sind so Champagner-Kommunisten.
Ja, okay. Aber das sind ja keine Straßenprofile.
Ja, genau. Dann wären sie Champagner-Kommunisten.
Und so hatte sich dann der Song entwickelt, weißt du? Um dieses eine. Und deswegen fand ich das, oder mir gefällt das, so zu arbeiten. Aber jetzt wolltest du auf die KI hinaus.
Ja, ne? Nur ganz kurz, weil alle, also ich habe total viele KollegInnen.
Ja.
Ich weiß, dass du auch wie das Kaninchen vor der Schlange davor saßt.
Total
einmal.
Angst, ja.
Also ich kenne so viele Leute, die eine riesen Angst haben und ich vor ChatGPT.
Mhm.
Also immer, und ich.
Möchtest du kurz erklären, was das ist für Leute, die davon jetzt noch
Wenn ich es erklären kann, oder soll ich einfach eine Lücke lassen? Nein, also es ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Texte zu schreiben.
Mhm.
So, es gibt auch künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind, ganz wunderbare Kunstwerke zu produzieren. Es gibt auch schon welche, die Film- und Seriensequenzen produzieren können. Also einfach aus dem Nichts, ohne dass man sie dafür bezahlt. Man bezahlt nur noch das Silicon Valley-Unternehmen dafür, dass die KI Kunst produziert.
Genau.
Im Prinzip auch Musik und man kann alles, man kann nur mal komponieren wie Beethoven und so. So, diese Dinger, ich glaube aber, dass man überhaupt keine Angst vor denen haben muss, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir ernstzunehmend unseren Job erledigen, weil die waren halt gefüttert mit ganz viel Stoff. Also ich kann die endlos mit meinen Texten füttern und dann auf den Knopf drücken und sagen, schreib mal so wie.
In dem Stil.
Schreib mir meinen nächsten Roman.
Ja.
So, und dann imitieren die. Und die imitieren super gut. Aber was sie nicht können, ist die Lücke füllen.
Guck mal.
Zumindest noch nicht. Ich glaube aber auch, dass sie das vielleicht nie können, weil um die Lücke zu fühlen, und da kommen wir dann zu dem ganz großen Lücke-Thema, worum es mich eigentlich geht. Lücke fühlen heißt in der Lage sein, Verlust zu spüren, Schmerz zu empfinden. Und dafür musst du menschlich sein, dafür musst du Angst vor dem Tod haben, Angst vor dem Sterben haben, vor deinem eigenen und vor dem von anderen Leuten. Dazu musst du wirklich Schmerz empfunden haben. Auch das können sie imitieren. Sie können bestimmt für sich selbst dieses Gefühl imitieren. Aber ich glaube, dass das so existenziell ist, dass sie nicht in der Lage sein werden, so zu erzählen, dass es diesen ganz speziellen Punkt unterhalb deines Bauchnabels trifft, wo dir das wehtut. Deshalb habe ich keine Angst vor KI.
Das mag
muss
ich.
Halt einfach nur besser sein.
Das mag ich so gerne. Und ich möchte, das tippe ich mir ab, das, was du gerade
gesagt hast. Naja, in 10 Jahren, wenn wir alle am Hungertuch nagen.
Egal, ich tippe mir das ab und hänge mir das übers Bett und falte die Hände.
So, Simone hat gesagt, ist nicht so schlimm.
Ja.
Ah, das Telefon. Willst du rangehen oder soll ich rangehen?
Geh du mal bitte ran. Es ist wahrscheinlich Carsten Broster.
Ja. Hallo Carsten, was gibt's?
Hallo ihr zwei. Wenn ihr euch mal überlegen könntet, was ein kultureller Traum wäre, der für euch in Erfüllung gehen könnte. Also ein Künstler, den ihr immer mal sehen wolltet, treffen wolltet, ein Werk, das ihr unbedingt mal live sehen wolltet. Was wäre das? Was würde euch so richtig aus den Socken hauen?
Vielen Dank für diese Frage.
Oh, schön.
Ich beantworte das sofort, weil ich immer, wenn ich leicht angetrunken bin, darüber spreche, weil ich eine Sehnsucht in mir trage, die
Oasis, oder?
Von der ich hoffe, dass sie irgendwann mal Wirklichkeit werden wird.
Komm, sag, es ist Oasis.
Und ich wünsche mir einfach, dass Oasis wieder zusammenfinden. Und ich möchte, ich möchte, dass die beiden an einen Tisch sitzen. Ich möchte, dass die sich umarmen und dass die sich in die Augen gucken und sagen, pass mal auf, das, was wir hier erschaffen haben, ist größer als wir beide einsehen.
Du willst auch dabei sein, oder?
Als Mediator würde ich auch auftreten. Finde ich auch toll. Ich würde aber auch in der Ecke sitzen und einfach nur mit glasigen Augen mir das anschauen. Und dann würde ich, egal wo dieses Konzert stattfindet, ich würde da hinfliegen, segeln, mit dem Zug fahren, was auch immer. Und dann würde ich, glaube ich, einfach nur meine Arme ausbreiten. Ich würde mir so einen Fischerhut aufsetzen. Ich würde mir ein Fußballtrikot anziehen.
And here we go.
Und ich würde die Arme ausbreiten und ich würde weinen und alles mitsingen. Und ich hoffe, dass dieser Tag nochmal stattfinden wird. Und ich wünsche mir das so, so doll.
So lustig, dass ich das schon weiß. Ja. Sofort, was es kann, nur Oasis. Also ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn es was anderes gewesen wäre. Du
ja,
Wahnsinniger.
Tut mir leid.
Ist doch toll. Ist total selbstkongruent.
Ja, ich finde es einfach,
Ich habe 2 Sachen.
Ja, bitte.
Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Also ich möchte wirklich gerne, jedes Mal, wenn ich ein bisschen betrunken bin und Musik höre mit Freundinnen und Freunden, fange ich an zu jaulen, dass Dolly Parton ja nicht mehr auf Europa-Tournee geht. Und ich würde wirklich wahnsinnig gern mal Dolly Parton sehen. Mhm. Also neulich gab es doch diesen unfassbaren, mit wem hat sie gesungen? Miley Cyrus? Dieser Sopran ist immer noch so klar und toll und sie überstrahlt alles. Und diese Kurze ist fast, die sieht aus wie die Opernsängerin aus Das fünfte Element. Wie heißt sie? Balaclavera oder so. Also ich finde, sie ist so eine überirdische Figur inzwischen.
Ja, ist sie wirklich.
Und die strahlt aber so viel Leben und Liebe und Wärme und Humor aus. Ich glaube, die ist so lustig. Also ich würde gern Dolly Parton sehen und ich würde auch danach gern noch einen Kaffee mit ihr in ihrem Perückenzimmer trinken. Und was ich auch gerne erleben würde, und das, wir dachten ja, da hatte ich mich echt sehr drauf gefreut, das Ende der Pandemie mit ganz viel Tanz und Musik und Kunst und Theater in den Straßen. Also dass das so ausgerufen wird und die Leute so durchdrehen im Sommer.
Stimmt,
und zwar so 3-4 Tage lang. Und das ist ja aus 2 Gründen nicht passiert. A, weil es auch naiv war, weil so eine Pandemie halt nicht von heute auf morgen vorbei ist, sondern wenn es halt so raussuppt. Ich meine, dauernd sind noch Leute krank, Leute haben Long-Covid. Es gibt da auch eigentlich gar nichts zu feiern. Und dann kam halt eben dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich denke aber seitdem an so einen Tag, an dem alles mal besser ist. Und diesen Tag würde ich gerne mit so einem riesigen Kulturevent feiern. Es ist so knallt, so überall, wie so ein Karneval der Menschheit.
Wie so ein Straßenfest,
aber
in allen Straßen
gleichzeitig. In allen Straßen auf der ganzen Welt. Und das wird natürlich nie passieren, weil es wird immer Leuten schlecht gehen, weil ja immer einige auf dem Rücken der anderen leben. Und irgendwer muss ja immer bezahlen dafür, dass die anderen glücklich sind. Insofern weiß ich auch, dass es super naiv ist, aber das wäre sowas, wo ich so hinstrebe. Daran arbeiten, dass es so Leute wie uns nicht mehr braucht. Vielleicht, weil so dieses große ekstatische explodierende Moment einfach da war und danach sind alle glücklich. Für immer.
Das ist aber eine schöne Antwort.
Ich bin so ein Märchen-Kitsch-Seelen.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen stumpf mit meinem.
Nein, das war jetzt einfach, das war komplett übersteuert von mir wieder.
Ja.
Die Lücke wird sich nie schließen.
Du hast aber eben noch gesagt, da wolltest du eigentlich noch hin aufs große Ganze. Du wolltest nämlich, glaube ich, noch erzählen, was auf Lippe Leben für dich bedeutet. Denn da habe ich im Vorweg jetzt von dieser Aufzeichnung total viel drüber nachgedacht.
Also ich würde es gerne einmal nochmal runterkochen für die Leute da draußen, die vielleicht unserem Nerdtum manchmal nicht ganz folgen können. Wie kann man denn so auf Lücke schreiben für Anfänger? Also wenn jetzt irgendwer sagt, oh, ich hätte total Bock mal auf Lücke zu erzählen im nächsten Telefonat mit meiner Freundin oder meiner Mutter. Mhm. Wie würde das konkret aussehen?
Na, erstmal müssten wir uns ja auf ein Szenario einigen, ne?
Ja.
Oder auf eine Geschichte. Auf das, worauf es hinauslaufen soll.
Also dann, Typ ruft Mutter an.
Ja.
Typ ruft Mutter an und will was Lustiges oder was Trauriges erzählen?
Schon was Trauriges.
Was Trauriges erzählen. Die Katze war letzte Nacht im Krankenhaus. Mhm. Und jetzt geht's ihr aber wieder gut. Aber es war so ein bisschen schlimm. Also so Sachen, wegen denen man auch mal die Mutter anruft. Und das jetzt auf Lücke erzählen.
Ich würde, glaube ich, schon anfangen mit, dass ich im Krankenhaus war. Und dann würde ich im Krankenhaus aber erstmal auf so Details beschreiben, die mich im Krankenhaus
waren ganz viele Tiere da.
Nee, eher sowas wie, du, ich war ja im Krankenhaus heute Nacht und da gab es diesen Automaten und da gab es diese feine Pilzsuppe.
Warst du denn im Krankenhaus?
Nee, da gab es diese...
Geht's dir nicht gut?
Doch, aber da gab es diese feine Pilzsuppe, weißt du, früher waren wir doch oft im Urlaub zusammen und da gab es doch diesen einen Automaten.
Aber was ist denn los, warum warst du denn im Krankenhaus?
Ich war wegen der Katze da.
Ach, die Katze. Geht's ja wieder gut?
Ja, da geht's wieder gut.
Was hatte? Aber wieso warst du denn im Krankenhaus mit der?
Nee, warte doch mal.
Es ist geil. Es ist total, und sofort wird eine spannende Geschichte draus. Ja, genau. Ich war im Krankenhaus, Pilzsuppe.
Ja.
Ja, da ist eine maximale Spannung drin. Da ist eine maximale Lücke.
Genau.
So, genau, liebe HörerInnen, wenn ihr mal Bock habt, am Telefon mit irgendwem auf Lücke zu erzählen, dann macht es bitte genau so, wie Ole das gerade erzählt hat. Und jetzt erzählen wir euch, was ihr davon habt mit dem auf Lücke Dingsen. Ich nenne es mal auf Lücke Dingsen.
Du meinst aber damit auf Lücke leben, oder?
Ja, genau. Ja, wobei das auf Lücke erzählen und auf Lücke schreiben, das diffundiert natürlich irgendwann, subscht so rein in die generelle Art zu leben. Das wird jetzt echt haarig. Also, ich glaube, dass es eben einen doppelten Boden hat, dass uns nämlich, ich spreche jetzt mal nur von mir, ja, indem ich es aushalte, vielleicht ist es auch viel zu groß, aber ich rede mir das immer so ein, indem ich es aushalte, im Schreiben, im Erzählen Lücken zu lassen, lerne ich, das gut auszuhalten, nicht nervös zu werden. Und je öfter ich das mache und je länger und je langfristiger und je größer diese Lücken werden, ohne dass ich nervös werde und hibbelig und denke, oh Gott, nee, das musst du doch irgendwie füllen, das musst du doch erzählen, da darfst du doch nicht so ein Loch lassen, das geht doch nicht für die Leute da draußen oder auch für mich selbst. Je länger und besser ich das aushalte, desto mehr glaube ich, dass ich mich auch auf die Lücken vorbereite, die das Leben so schlägt.
Das ist schön.
Also, und zwar von jemand ruft nicht an, über ich beantworte die Mail einfach nicht. Jetzt ist das, was ich gern essen möchte, nicht im Kühlschrank. Ach scheiße, ich kann dieses tolle Treffen doch nicht wahrnehmen, weil ich Halsschmerzen habe. Der Zug ist weg. Das Schiff fällt aus. Bis hin zu jemand geht. Mein Kind zieht aus. Jemand verlässt mich. Jemand stirbt. Und ich selbst sterbe.
Okay, also, guck mal, jetzt machst du es aber richtig groß.
Ja, und ich glaube, darin liegt auch die Faszination und die Schönheit der Lücke. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sie ganz bewusst erzählen, sondern ich glaube, dass das der eigentliche Antrieb des Geschichtenhörenwollens ist. Mhm. Und dass es eine Art von Texten oder Songs gibt, die so Gebrauchsware sind, die lullen so ein. Und das kann zum Beispiel eine KI sicher auch endlos produzieren. Und da wirst du nie auch nur eine Sekunde auf dein Dasein zurückgeworfen oder auf das, was dir Angst macht. Aber dass jede Art von Erzählung, die mit der Lücke spielt, deshalb faszinierend ist und immer gebraucht werden wird, weil uns das hilft, dieses Leben auszuhalten, zu bewältigen, auch zu genießen, trotzdem Angesicht der Lücke, die ganz am Ende ist es ja für niemanden eine beruhigende Aussicht, was da am Ende passiert.
Du hast dich in einer ganz anderen Dimension mit der Lücke beschäftigt, als ich das bisher in meinem Leben gemacht habe.
Ja, für mich ist die, ich bin ja auch schon
das
älter.
Das ist total spannend, weil für mich war eine ganz, ganz lange Zeit, wenn ich an Lücke Leben gedacht habe, war immer Geld so, dass das große Thema, gerade am Anfang.
Ja, gehört dieses, auch dazu.
Ich weiß nicht, wie ich im Oktober meine Miete bezahlen soll und immer diese Panik da drumrum und diese ganz viele Dinge an die Wand werfen und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt, mit dem man dann Oktober wieder seine Miete bezahlen kann. Und mittlerweile ist es aber schon eher so, und ich glaube, da reichen wir uns die Hände, dieses, ich kann das aushalten, das nicht zu wissen. Und ich weiß, dass wenn ich ruhig das mache, was ich am besten kann, dann wird sich diese Lücke im Oktober schließen.
So. Genau, dann, und ich glaube,
dann werden Dinge passieren, und ich kann es mittlerweile viel besser aushalten.
Und das lässt sich im Laufe eines Lebens auf alle auszuhaltenden Lücken übertragen. Also Dinge aushalten können, Fragen aushalten können, unbeantwortete, eben ja, Dunkelheit oder auch mal das Nichts aushalten können, wäre ja auch gesellschaftlich mal wieder total toll, wenn wir da alle mal wieder ein bisschen aushalten lernen würden. Ich glaube, dass uns das letztlich hilft, ein gutes Leben zu führen, ohne dass wir die Angst vor dem, was Leben und Menschsein bedeutet, mit Gebrauchswaren zu pflastern und zu kleistern müssen. Und das ist tatsächlich was, also ich merke, dass das mit dem Älterwerden gekommen ist. Also die Lücken werden halt größer. Ja, also ich weiß nicht, seit ich 40 bin, sterben ständig Freunde und Freundinnen, weil das normal ist, weil die Körper irgendwie nachlassen oder die Seelen. Und das macht das jetzt nicht weniger schlimm, dass ich das schon ein paar Mal erlebt habe. Aber ich lerne nicht durchzudrehen. Weil dann reiße ich ja jemand anders auch eine Lücke, die oder der dann wieder aushalten muss. Also es ist so ein Spiel mit, ich glaube, das Leben ist ein Spiel mit, man muss ständig irgendwelche Löcher in der Luft halten. Nicht Bälle, sondern Löcher.
Das finde ich einen schönen Gedanken. Guck mal hier, ich hätte nicht gedacht, als wir uns heute Morgen hier getroffen haben, worauf das hinausläuft. Unserem kleinen Kulturpodcast.
Really? Findest du? Ja, vielleicht ist das immer ein bisschen überraschend. Ich habe das vor ungefähr einem Jahr, habe ich das mal vier FreundInnen erzählt, dass ich, also in so einem einwöchigen Workshop, dass ich auf Lücke schreibe und was das für mich bedeutet. Und die sind da alle echt so mit offenen Mündern rausgegangen und haben gesagt, ja, das ist eigentlich, daran können wir uns jetzt mal ein ganzes Jahr orientieren. Das ist Lebenshilfe. So. Und der nächste Schritt nach auf Lücke leben und Lücke aushalten, ist ins Risiko gehen, finde ich. Mhm. Also aus dieser Tapferkeit, aus dem Aushalten, aus der Coolness, aus der Gelassenheit angesichts der Lücke, kannst du ganz viel Mut entwickeln, weil du ja weißt, und wenn ich jetzt ein Riesenloch aufreiße mit dem, was ich mache, das halte ich schon aus. Und das ist dann ein Mut, der im Leben wichtig sein kann, aber auch wiederum im Schreiben und Erzählen. Das kannst du wieder interessanter erzählen, glaube ich. Je besser du auf Lücke leben kannst, desto besser kannst du ins Risiko erzählen. Glückskeks-Spruch.
Aber richtig gut. Ja. Richtig gut. Ach. Guck mal, ich habe auf jeden Fall auch eine neue Perspektive zur Lücke heute bekommen.
Lücke ist super.
Toll, dass wir unseren Podcast jetzt wieder gestartet haben.
Mit so einem Heavy Shit gleich.
Ja, finde ich trotzdem gut.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.